Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Hier ist Berlin. Das wollte ich schon immer mal sagen. Hier senden 10 Radiosender von Friedrichshafen bis nach Fehmarn, von Aachen bis nach Annaberg. Hier sind Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 888, Antenne Brandenburg, SR 1, WDR 2 und SWR 3.
Und hier sind Konstantin Zöller und Angela Ulrich. Und vor allen Dingen ist hier Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Ganz herzlich willkommen, Frau
Hallo.
Baerbock.
Hallo, schönen guten Abend.
Kurz nach 6 jetzt, Frau Baerbock, langer Tag schon. Gab es so einen Wohlfühlmoment, wo Sie durchschnaufen, vielleicht sogar mal richtig lachen konnten?
Auch gab es heute Morgen schon, weil eine große Ausnahme, unter anderem, weil ich ja heute bei Ihnen hier im Studio bin, war ich heute Morgen auch bei meinen Kindern zu Hause und da wurde am Frühstückstisch schon gelacht, ja.
Das ist gut und die reden, die freuen sich endlich mal, Mutter wiederzusehen.
Ja, genau. 2 Wochen Wahlkampftour und dann mal kurz zu Hause zu sein, das tut allen gut.
Und was hat Sie heute schon so richtig genervt?
Ach, genervt ist, glaube ich, das falsche Wort. Die Nachrichten aus Afghanistan, die ja stündlich immer wieder reinkommen, ist das, was, glaube ich, allen Menschen gerade im Land, allen Menschen auf der Welt gerade richtig das Herz zusammenzieht. Und war ja heute eine sehr positive Nachricht, dass eine Familie gerettet werden konnte, aber zeigt halt auch, wie viele Familien noch bangen, wie viele Kinder bangen, Erwachsene bangen. Das ist das, was mich wirklich in diesen Minuten und Stunden immer rauf und runter bewegt.
Wir sind hier bis 19 Uhr mit Ihnen, mit Annalena Baerbock. Gleich stellen wir eine K-Frage. Das K steht in diesem Fall für Katastrophen. Davon gibt es ja einige gerade. Ab und zu in dieser Show schaffen wir es sogar, einen Song zu spielen. Frau Baerbock, Sie haben auch Musik mitgebracht. Wir rechnen mal mit dem Schlimmsten.
Och.
Ja, schauen wir mal.
Zweifeln Sie an meinem Musikgeschmack.
Wollen wir mal gleich sehen.
Jetzt aber erstmal One Republic. Run.
Sun, 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 sun. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run.
Kampf ums Kanzleramt. Wir haben Annalena Baerbock zu Gast, die Kanzlerkandidatin der Grünen und das noch bis 19 Uhr.
Wir hoffen, Sie haben ein bisschen Power mitgebracht. Wir wollen Sie ausquetschen und ausfragen, was Ihnen Feuer gibt, warum Sie sich das überhaupt alles antun und was Sie auch nervt und wo Sie keinen Bock mehr haben auf den alten Stiefel.
Aber wir starten erstmal mit der angekündigten K-Frage und unsere erste Krise, Sie haben es ja selber eben schon angedeutet, heißt Afghanistan. Dieser Militäreinsatz mit katastrophalem Ende. Wir hören weiter immer von Chaos am Flughafen in Kabul. Die Amerikaner sagen nun trotzdem, wir gehen. Ende der Woche schon. Das ist nicht mehr lang hin. Aber allein kann die Bundeswehr bisher keine Leute rausholen. Wie kriegen Sie die Amerikaner dazu, länger zu bleiben?
Indem man jetzt alle, nicht nur diplomatische Mittel, sondern mit den Amerikanern gibt es ja sehr, sehr gute Beziehungen auf höchster Ebene aus dem Kanzlerinnenamt, dafür nutzt zu sagen, wir sind gemeinsam in diesen Einsatz reingegangen und es kann jetzt nicht nur um amerikanische Staatsbürger, um amerikanische Verbündete gehen, sondern es geht jetzt auch darum, andere Ortskräfte, die für andere NATO-Truppen gearbeitet haben, rauszuholen. Und das muss jetzt auf allen Drähten passieren. Da sind noch so wahnsinnig viele Menschen, die mit dem Tod bedroht sind, weil sie für die deutsche Bundeswehr oder andere NATO-Kräfte gearbeitet haben. Dolmetscher, Köche, Fahrer, ihre Familienangehörigen, nach wie vor Journalistinnen und Journalisten, Frauenrechtlerinnen. Und da können wir uns jetzt nicht einfach vom Acker machen, um es mal ganz platt zu sagen, in dieser wirklich katastrophalen Lage, sondern die Amerikaner müssen da weiter dafür sorgen, dass der Flughafen offen gehalten werden kann.
Viele, viele Menschen sagen Sie, da kursiert ja die Zahl von 50.000, wo man sagt, die sollen noch auch explizit zu uns hier nach Deutschland kommen. Ist das richtig?
Wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, worüber wir sprechen. Es geht um einen Einsatz 20 Jahre lang, wo viele Fehler gemacht worden sind, wo viele Menschen auch Hoffnung reingesteckt haben, weil es überhaupt ermöglicht haben, dass Mädchen, dass Frauen wieder zur Uni, zur Schule gehen konnten. Dass es die Zivilgesellschaft sich herausgearbeitet haben, aber eben auch die NATO-Truppen viele Fehler gemacht haben. Und jetzt dieser Abzug Hals über Kopf, den damals noch unter der Trump-Administration eben die Ansage gekommen war, bedeutet eben für für ganz, ganz viele Menschen. Sie haben jetzt angesprochen, das sind ja die Zahlen, die zwischen den Ministerien kursieren. Ungefähr 50.000 Menschen, das sind direkt Beschäftigte oder Subunternehmer oder eben Journalistinnen und Journalisten, ihre Familien, die wirklich, wenn jetzt die letzten Kräfte abziehen, wenn der Flughafen geschlossen wird, mit ihrem Tod, mit dem Tod bedroht sind. Und deswegen gilt es, alles dafür zu tun, diese Menschen weiterhin dort rauszuholen.
Die Frage, die wir stellen wollen und müssen, 50.000 oder bleibt es dabei? Oder?
Das muss man in dieser Situation die Bundesregierung fragen. Und das ist ja eine der Katastrophen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass man sich vor der Verantwortung gedrückt hat, in dem angesichts dessen, dass wenn die Amerikaner abziehen, das hatten sie ja angekündigt, dass es dann dazu führt, dass die Taliban weitere Regionen einnehmen. Und ich bin bei diesem Punkt auch wirklich sehr emotional, weil es eben das, was am Anfang kursiert, wir konnten das ja alles nicht kommen sehen, das stimmt einfach nicht. Es gab schon seit Längerem die Warnung, dass die Taliban vormarschieren, wie schnell sie dann Kabul einnehmen, das war offen. Aber es wurde ja im Deutschen Bundestag auf unseren grünen Antrag darüber diskutiert und dann auch abgestimmt, dass man die Visaverfahren massiv erleichtert, damit die Menschen früher rausgeholt werden können. Und jetzt ist nach wie vor die Situation, dass man zwischen Auswärtigem Amt, Verteidigungsministerium, Innenministerium nicht klar sagen kann, um wie viele Menschen geht es. Es kursieren die 50.000, wo Familienangehörige mit einbezogen sind. Es sind nach wie vor ja auch deutsche Unternehmen, die sagen, wir haben da zum Beispiel einen Azubi vor Ort, der ist da mit seiner Familie. Also deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, in ein paar Tagen beenden wir das Ganze.
Also bei mir war es so, mein Vater war Soldat und war auch in Afghanistan im Einsatz. Was sagen Sie denn jetzt denen, die sich fragen, wofür habe ich denn das alles gemacht? Also warum war ich dort?
Weil immerhin die Grünen haben mitentschieden damals, dass es dahin geht.
Ja, und ich fand das damals richtig, weil wir müssen uns ja vergegenwärtigen, was war das vor 20 Jahren? Da ging es darum, dass aus Afghanistan heraus eine terroristische Organisation den Anschlag auf die World Trade Center gemacht hat, Menschen aus dem Fenster gesprungen sind, die Flugzeuge reingeflogen sind und die Situation in dem Land, das, wofür jetzt alle Angst haben, nämlich wenn die Taliban wieder alles einnehmen, Frauen und Mädchen einfach nicht außer Haus gehen konnten, ist keine Zivilgesellschaft, keine Demokratie, keine Menschenrechte wirklich gegeben hat. Und dann sind aber in diesen 20 Jahren massiv Fehler getan worden. Selbstkritisch müssen das alle Parteien sagen. Und in den letzten Jahren, wo klar war, dass allein mit Aufstandsterrorismusbekämpfung man nicht weiterkommt, das politische Konzept gefehlt hat, diese Bundesregierung nicht bereit war, das Ganze zu evaluieren. Und am Ende kommt jetzt noch hinzu, dass man auch aus innenpolitischer Sorge eben nicht bereit war, früh genug die Ortskräfte aus dem Land herauszuholen. Und das ist wirklich für die deutsche Außenpolitik katastrophal und erst recht natürlich für die Afghaninnen und Afghanen vor Ort in dem Land.
Moralische Frage, den Menschen, also den Frauen in erster Linie dort die Idee von einem freieren Leben geben und sie anschließend dann wieder einreißen, ist das nicht noch schlimmer, als wenn man da nie hingegangen wäre und nie eingegriffen hätte?
Also, das fragen Sie mal eine 20-jährige Frau, die in den letzten Jahren dort gelebt hat. Also wir hatten davor ja auch Steinigung von Frauen im Stadion, an öffentlichen Orten. Und also man muss diesen Einsatz sehr kritisch evaluieren. Deswegen ist mein Vorschlag auch zum einen das, was jetzt an wirklich schlimmen Fehlern passiert ist von Seiten der Bundesregierung mit Blick auf die Ortskräfte, brauchen wir einen Untersuchungsausschuss. Aber es braucht auch endlich eine Evaluation des kompletten Einsatzes. Das habe ich immer wieder gefordert, das haben die Grünen immer wieder gefordert, die Fehler, die in Afghanistan begangen worden sind, zu evaluieren. Und das muss eine zukünftige Bundesregierung, dafür trete ich an, dann nachholen, diese Evaluation von externen. Sie hatten ja angesprochen, ihr Vater ist selber Soldat. So viele Soldatinnen und Soldaten sagen jetzt, das kann doch nicht sein, dass wir immer Fehler wieder machen. Und das gilt ja auch für andere Auslandseinsätze. Wir müssen uns anschauen, was läuft gut, was läuft nicht gut, damit wir nicht diese schlimmen Fehler nochmal machen.
Gutes Stichwort. Wort Mali, da sind wir noch. Sollte man nicht jetzt anfangen zu überlegen, wann gehen wir da raus, wie gehen wir da raus, was machen wir dort überhaupt? Weil augenscheinlich hat sich diese Frage in Afghanistan ja länger keiner gestellt gehabt.
Doch, auch diese Frage wurde diskutiert. Deswegen, man konnte nicht komplett vorhersehen, wie schnell jetzt die Taliban alles dort einnehmen. Aber man kann jetzt auch nicht so tun, als wären einige dieser wirklichen Fehlentscheidungen einfach so vom Himmel gefallen, sondern das waren ganz bewusste Entscheidungen. Ich möchte noch einmal auf die Ortskräfte zurückkommen, bevor wir zu Mali kommen. Es ging nämlich bei dieser Frage, holen wir die Ortskräfte heraus? Parallel haben Union und SPD noch gesagt, wir ändern den Lagebericht zu Afghanistan nicht, weil wir weiter nach Afghanistan abschieben wollen. Das war eine politische Entscheidung dieser beiden Regierungsparteien. Und ähnlich ist es mit Blick auf Mali. Auch in Mali hören wir, dass es große, große Probleme gibt, auch aus der Bundeswehr heraus. Es gibt ja zwei Missionen, gerade mit Blick auf die EU-Mission, weil das Mandat immer auch erweitert wurde auf andere Länder, auf den Tschad erweitert worden ist. Auch darüber wurde im Deutschen Bundestag diskutiert. Wir haben immer wieder gesagt, es geht nicht, dass das unbegrenzt in andere Regionen mit erweitert wird. Und das heißt, auch das müssen wir gemeinsam evaluieren. Aber wir haben auch eine UN-Mission vor Ort und die ist sehr, sehr wichtig für die Menschen und für die menschliche Sicherheit. Aber natürlich fragen sich jetzt alle Ortskräfte, die mit der Deutschen Bundeswehr dort zusammenarbeiten, was bedeutet das einfach für mich, wenn die Bundesregierung in Afghanistan die Ortskräfte im Stich gelassen hat, kann ich eigentlich noch darauf vertrauen, dass das in Mali nicht in Zukunft auch mal passieren wird.
Frau Baerbock, wir wollen trotzdem auch noch mal ganz kurz einen Hörer zu Wort kommen lassen, nämlich Christian Assum aus Frankfurt.
Eine Frage an Annalena Baerbock. Welche Rolle spielt Deutschland unter Ihrer Regierung in der Außenpolitik? Es wäre schön, wenn Sie das anhand der aktuellen Afghanistan-Krise erläutern könnten. Vielen Dank.
Und da Sie da ja schon auch eine Menge zu gesagt haben, würde ich das zuspitzen. Was muss denn jetzt an Gesprächen passieren? Muss man mit den Taliban reden und wie macht man das?
Schönen guten Abend, Herr Assum. Vielen Dank für die Frage. Vielleicht auf Herrn Assum erst noch mal ganz kurz antworten. Welche Außenpolitik gibt es? Eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik und eine aktive Außenpolitik. Das, was wir jetzt an Desastern in Afghanistan erleben, ist auch Ergebnis dessen, dass in den letzten 3 Jahren eigentlich die deutsche Außenpolitik eher stumm war. Man sich nicht getraut hat, auch gegenüber Russland deutlich zu machen bei massiven Menschenrechtsverletzungen. Da schauen wir nicht weg oder handeln, wenn es erst wieder zu spät ist, sondern es wurde dann im Zweifel noch mit Nord Stream 2 das russische Agieren unterstützt, mit Blick auf Afghanistan, weil das jetzt die Frage war, was machen wir da? Es braucht aus meiner Sicht eine Afghanistan-Konferenz. Dazu sollte die Bundesregierung einladen, auch gerade, weil wir ja diskutiert haben, dass die Amerikaner jetzt einfach einseitig abziehen. Das wäre jetzt überfälliger Schritt. Und das hieße auch, Russland und China dazu mit einzuladen, die Anrainerstaaten, um schlimmere humanitäre Katastrophen vor Ort noch irgendwie verhindern zu können. Und auf die Frage mit Blick auf die Taliban, wir können so eine Terrororganisation nicht als legitime Regierung anerkennen. Das geht auf gar keinen Fall. Aber in der jetzigen Situation, wo einzelne Menschen noch gerettet werden können, muss man auch mit den Taliban darüber reden, dass sie zum Flughafen kommen. Und was die KSK da jetzt vor Ort leistet, um Menschen rauszuholen, das ist wirklich mein ganz, ganz großer Dank und Respekt unter eigener Lebensgefahr, alles dafür zu tun, noch irgendwie Menschen an den Flughafen zu bringen.
Das sagt Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Weiter bei uns. Gleich wollen wir mit Ihnen über den Wahlkampf sprechen.
Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Hier ist das erste deutsche Radio. 10 Radiosender sind gemeinsam unterwegs heute mit der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. So, ich hatte hier eigentlich so ein Glöckchen. Eigentlich immer, wenn ich was nicht verstehe, wollte ich eigentlich die Glocke bimmeln. Entweder habe ich schon längst abgeschalten gehabt oder ich habe alles verstanden, was Sie gesagt haben. Aber diese Themen hier sind jetzt ein bisschen entspannter. Wir wollten eigentlich mal nachfragen, wie ist es denn so im Wahlkampf? Also man stellt sich das ja so ein bisschen vor wie Völkerball oder so. Man versucht die ganze Zeit irgendwie keinen Ball irgendwie abzukriegen und doch erwischt es einen ab und zu, sie zumindest hat es ab und zu erwischt. Wie geht's einem so? Wie geht's Ihnen so?
Wie, glaube ich, vielen Menschen. Es gibt gute Tage und es gibt weniger gute Tage. Und dann steht man morgens auf und sagt, heute mache ich es besser, wenn man mal einen Rückschlag erlitten hat. Aber ich bin jetzt vor allen Dingen im Wahlkampf seit 2 Wochen im Land. Eigentlich so wie die Radiosender, die hier alle mit zugeschaltet sind. Im Norden, im Süden, im Westen und Osten.
Welche waren das nochmal? Wer war nochmal alles dabei?
Ja, das steht ja hier netterweise auf dem Plakat. Das sind ja auch die Fragen im Wahlkampf. Für diese Testfragen. Deswegen ist nett, dass das alles aufgeschrieben wurde. Nee, aber ich reise gerade durchs Land, um mit den Menschen, mit Ihnen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau darüber zu sprechen, in welchem Land wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Was wollen wir gemeinsam besser machen? Wie kriegen wir die Klimakrise
in... Aber Frau Baerbock...
gut abgelenkt von
genau,
der eigentlichen...
Genau, nochmal ganz kurz, dieses Kassieren, Einkassieren, Fehler machen. Haben Sie unterschätzt, wie gnadenlos so ein Wahlkampf ist?
Dass ein Wahlkampf immer heftig ist, das kommt ja, Wahlkampf kommt auch von Kämpfen, das ist klar. Und wir Grünen haben seit 40 Jahren zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin aufgestellt, weil für uns deutlich ist, wir müssen jetzt das Land erneuern und können nicht einfach den Status quo wie die letzten 8 Jahre so vor uns hin wursteln lassen. Und das dann in einer Situation, wo nicht mehr SPD und CDU zwischen sich ausmachen, wer regiert jetzt in diesem Land, sondern eine dritte Partei dazukommt, dass auch viel Gegenwind geben wird, das war uns von Anfang an klar. Aber natürlich sind dann auch eigene Dinge mit dazugekommen, über die man sich dann in solchen Momenten auch ärgert.
Wann haben Sie zuletzt gedacht, oh, Mama braucht jetzt ein Bier oder warum tue ich mir das überhaupt an? Am Baggersee mit den Kindern wäre es ja auch ganz nett.
Gerade wenn ich an meine Kinder denke und diese große Frage Klimakrise, wie bekommen wir das in den Griff, wird mir immer so deutlich, wie schnell wir handeln müssen. Ich war vor knapp 6 Jahren auf der Klimakonferenz in Paris dabei, da war meine Kleine im Kinderwagen noch und das macht mir immer wieder deutlich, wir haben 6 Jahre vertrödelt und jetzt gilt es endlich was zu machen, weil diese Klimakrise, die geht nicht weg, die betrifft nicht nur die Freiheit unserer Kinder, sondern die betrifft unser Leben jetzt vor Ort. Das haben wir auf dramatische Art und Weise vor ein paar Wochen gesehen mit Blick auf die Sturzfluten.
Ist interessant, wie Sie es immer wieder schaffen, zum Thema zurückzukommen. Das wollen wir doch gar nicht.
Darum geht es ja bei dieser Bundestagswahl, zu fragen, was wollen wir eigentlich verändern in diesem Land.
Gucken wir uns gleich auch noch genauer an und auch auf Fehler gucken wir noch genauer. Aber jetzt erst noch einmal die Frage, was können Sie eigentlich richtig gut, damit die Leute dann doch mal wieder sagen, hey, die Baerbock, der trauen wir doch mehr zu, als wir jetzt denken.
Unterschiedliche Menschen an einen Tisch zu bringen und sich zu fragen, wie können wir große, große Herausforderungen gemeinsam lösen, weil immer nur mit denen zu reden, die sowieso schon einer Meinung sind, ich glaube, damit kommen wir nicht voran. Und zum Beispiel im Deutschen Bundestag gab es eine große Abstimmung über Organspende, wo ich damals mit anderen gesagt habe, kommt, lasst uns das fraktionsübergreifend machen. Das ist so ein großes Thema, was wir nur gemeinsam lösen können und das haben wir dann auch hinbekommen.
Mir ist das alles fast zu nett. Angela, ich weiß nicht, wie es dir geht, deswegen, ich würde sagen, wir schalten mal eine Stufe höher. Wir nennen es
die harte Frage.
So, diese Fragen sind ein bisschen eine Spur härter, aber das sagt ja der Titel schon. Welche Rolle spielt ein korrekter Lebenslauf in einer modernen Bewerbung?
Eine Teilrolle und deswegen sollte er korrigiert werden, wenn es einen Fehler drin gibt.
Wo sehen Sie sich heute in 5 Wochen? Zur Hilfe, das ist der Morgen, der Abend nach der Wahl.
In Berlin, wo ich auch gerade hier bin.
Wer braucht wen mehr? Sie die Politik oder die Politik Sie?
Die Politik braucht eine Erneuerung. Das heißt, gegenseitig braucht man sich.
Wann werden Sie vom türkischen Präsidenten Erdogan aufs Katzensofa gesetzt wie EU-Frau Ursula von der Leyen? Wie reagieren Sie da?
Da hätte vor allen Dingen europäischer Kollege reagieren müssen und deutlich machen, so geht das nicht. Sie ist die Kommissionspräsidentin.
Dass Sie heute hier sind, zu wie viel Prozent ist das Können und zu wie viel Glück?
Das eine hängt immer mit dem anderen auch zueinander zusammen.
Sagt Annalena Baerbock, an dieser Stelle wollen wir Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Sie haben auch schon was mitgebracht. Es ist ein Song von Outkast. Warum, wieso, weshalb?
Weil ich dachte, wenn jetzt viele Menschen Feierabend nach Hause fahren, dass da gute Stimmung vielleicht auch ganz gut ist. Job war anstrengend, war vielleicht ein bisschen stressig beim Job. Jetzt freut man sich auf die Familie, jetzt freut man sich auf den Abendbrotstisch und das mit guter Laune.
Sie haben nochmal umgeschwenkt. Was Englisches jetzt, was Deutsches war es davor, aber Outkast. Okay, reden wir gleich noch drüber. Der Kampf ums Kanzleramt. Hier sind Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 888, Antenne Brandenburg, SR 1, WDR 2 und SWR 3.
Wie schnell du das kannst.
Wir müssen Zeit reinholen. Los.
Annalena Baerbock ist auch noch bei uns, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Frau Baerbock, das Thema, klar, der Grünen, der Klimaschutz. Die Flut hat ja noch mal ganz deutlich gemacht, wie dringlich das ist. Aber warum haben Sie das eigentlich doch so wenig politisch genutzt? Sie waren ja ziemlich ruhig.
Ich war vor Ort an unterschiedlichen Stellen, wo Menschen alles verloren hatten. Und in dem Moment war es für mich nicht der Moment, wo man sagt, man geht da jetzt mit vielen Kameras hin und guckt, wie man das bestmöglich für den Wahlkampf nutzen kann, sondern es ging mir ums Zuhören, ums Trösten, um da zu sein und auch wirklich mit aufzunehmen, wie konnte es zu dieser Katastrophe nicht nur kommen mit Blick auf das Extremwetterereignis, sondern warum gab es die Situation, dass an manchen Orten erst Tage später Hilfskräfte vor Ort im Einsatz waren? Und das kann man am besten, wenn man mit zuständigen Feuerwehrleuten, wenn man mit dem technischen Hilfswerk direkt spricht und nicht überall gleich ein Mikro vor der Nase hat.
Aber Klimaschutz, den braucht man ja dann auch langfristig auf jeden Fall. Der wird teuer, da haben viele zumindest Angst davor und auch mit Verzicht verbunden. Benzin teurer, Tempolimit, weniger Fleisch essen, lauter Zumutungen. Wie wollen Sie das den Menschen erklären?
Bevor ich dazu komme, weil wir jetzt gerade ja darüber gesprochen haben, wie furchtbar die Situation nicht nur war, sondern nach wie vor ist. Menschen leben nach wie vor in Notunterkünften, weil ihr Haus einfach weggeschwemmt worden ist. Eine Erzieherin hat mir gerade berichtet, dass ein Dreijährige immer wieder anfangen zu weinen, wenn es regnet, weil sie glauben, jetzt bricht wieder alles zusammen. Das macht ja so deutlich nochmal, was alles passiert, wenn wir beim Klimaschutz nicht alles dafür tun, diese Extremwetterereignisse irgendwie in den Griff zu bekommen. Ganz weg werden sie natürlich nie sein, aber wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es in Zukunft unbezahlbar. Und auf der anderen Seite kosten natürlich Klimaschutzmaßnahmen, das war ja Ihre Frage. Das heißt, wir müssen jetzt die Gelder in die Hand nehmen, damit wir diesen Umstieg auf Klimaneutralität schnellstmöglich hinbekommen können, weil einfach nur vom Klimaschutz zu reden, das wird die Erderwärmung nicht aufhalten.
Aber frage ich mich, glauben Sie, dass das die Mehrheit der Leute dieses Landes schon gerafft haben, die Dringlichkeit?
Absolut. Egal, ob man auf dem Land ist, wo eine Rentnerin sagt, meine Güte, gucken Sie mal, hier ist der See, wo ich in meiner Jugend immer reingesprungen bin und jetzt geht der Steg ins Trockene, weil da Grundwasserspiegel...
Aber trotzdem macht doch keine. Also irgendwie ist ja doch die Bereitschaft da, was zu ändern an seinem eigenen Verhalten, doch teilweise beschränkt, weil man ist es ja gewohnt. Wie kriegt man denn die Leute dazu, gerne was herzugeben?
Aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, dass die Menschen was hergeben müssen, sondern es geht jetzt um die politischen Weichenstellungen, dass wir massiv Windkraft ausbauen, damit wir aus der Kohle früher aussteigen können. Und es geht darum, dass wir unsere Art der Landwirtschaft so umstellen, dass wir nicht nur dem Klima endlich gerecht werden, sondern dass wir auch unsere Böden nicht weiter kaputt machen. Also wenn man mal anschaut, es ist ja nicht nur die Klimakrise, es ist auch die Artenkrise. Singvögel verschwinden aus unseren Regionen. Der Wald stirbt ab. All das sind ja die Punkte, die wir jetzt angehen müssen. Und das bedeutet eine saubere Mobilität, das bedeutet saubere Energie. Und das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, für die wir jetzt die Weichen stellen müssen. Oder wir können uns auch entscheiden, wir machen weiter wie bisher. Aber dann wird es in Zukunft richtig heftig werden. Und dieses Abwarten, der Stillstand der letzten Jahre, den können wir uns einfach nicht weiter leisten.
Wir waren beim Geld und wir haben eine Frage von Andrea aus Mannheim.
Meine Frage an Frau Baerbock wäre: Ihre politischen Ziele, die sie umsetzen möchte, gehören ja finanziert. Wie hat sie eine Vorstellung, diese zu finanzieren, ohne auch die unteren Einkommensschichten zu belasten?
Wer kriegt's ab?
Die unteren Einkommensschichten, gerade Geringverdiener, werden bei uns entlastet. Das bedeutet, dass auf der anderen Seite, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Wie?
Ja?
Ja.
Unser Vorschlag ist zum Beispiel, die Vermögensbesteuerung wieder einzuführen. Die hat es in Deutschland ja schon mal gegeben. Das wäre 1% ab 2 Millionen Euro.
Reicht nicht.
Deswegen war der Satz ja auch noch nicht zu Ende. Der zweite Punkt, es kommt auch noch ein dritter.
Okay.
Der zweite Punkt ist, dass wir beim Spitzensteuersatz leicht erhöhen müssen. um auf der anderen Seite Kinder aus der Armut zu holen. Das war ja auch die Frage von Andrea an der Stelle. Was bedeutet das für Geringverdiener? Eine viel, viel stärkere Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen. Und der dritte Punkt, weil es sonst auch nicht reicht, ist, dass wir unsere derzeitige Schuldenbremse im Grundgesetz, die zu Recht sagt, wir können nicht einfach Geld ohne Ende ausgeben, ergänzen durch eine Investitionsregel, wo wir Kredite aufnehmen, damit wir in unsere Infrastruktur gute Kitas und Schulen, Eisenbahnbrücken und Gesundheitsversorgung investieren können.
Das wird anstrengend und da bin ich gespannt, wie mögliche Koalitionspartner das sehen, Grundgesetzänderungen und ähnliches. Aber wir wollen jetzt noch mal zu unserem nächsten Hörer kommen, Helmut aus Konstanz nämlich.
Der hat Liebe Frau Baerbock, der Kampf gegen die Klimakrise gelingt am besten, wenn global alle an einem Strang ziehen. Wie wollen Sie die Herren Xi, Bolsonaro und Putin im Falle einer Kanzlerschaft von mehr Klimaschutz und dem Einhalten der Klimaschutzziele von Paris überzeugen?
Und wir reden da, um das nochmal klarzumachen, von China, Brasilien, Russland. Drei schwierige Charaktere. Wie kriegen Sie die zu mehr Tempo?
Herzliche Grüße nach Konstanz. Indem man sehr genau hinschaut, dass es sehr unterschiedliche Herausforderungen sind. Mit Blick auf China, das war vor ein paar Jahren noch anders, aber jetzt ist die Lage so, dass China sehr klar erkannt hat, dass die Märkte der Zukunft klimaneutral sind. Und es geht jetzt wirklich darum, und deswegen ist Klimaschutz für Deutschland und für Europa nicht nur eine Umweltfrage, sondern eine industriepolitische Frage zur Sicherung unserer Arbeitsplätze. Wer baut als erstes die klimaneutralen Autos? Die Chinesen haben bei Elektroautos komplett aufgeschlossen. Wo produzieren wir klimaneutral Stahl? Und ich möchte, dass das weiter in Duisburg, in Salzgitter und Eisenhüttenstadt passiert und nicht in China. Also mit Blick auf China müssen wir den Umbau unserer Industrie massiv vorantreiben, um unseren Wohlstand in Zukunft auf Erneuerbaren zu bauen. Mit Blick auf Bolsonaro und Brasilien sieht das natürlich komplett anders aus. Und da mache ich als Kanzlerkandidatin jetzt und in einer Bundesregierung sehr, sehr deutlich, wir können da nicht einfach Handelsverträge abschließen, wo klar ist, dass davon ein Beitrag geleistet wird, den Regenwald abzuholzen, weil das für die Erderwärmung ähnliche katastrophale Folgen hat. Das heißt, wenn wir in Zukunft Handelsverträge zum Beispiel mit Brasilien abschließen, dann muss klar sein, dass die Klimaziele berücksichtigt werden, aber auch die Menschenrechtsfragen dabei nicht hinten runterfallen.
Klima, unser zweites Krisen-K war das mit Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen. Und gleich schauen wir mal, was Ihnen zum Stichwort vierte Welle einfällt.
Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Mit der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, immer noch bei uns. Also wir sind jetzt beim Thema Corona. Wir machen mal ein bisschen hinne, weil man merkt, die Zeit rennt. Das RKI sagt, wir sind schon richtig drin in der vierten Corona-Welle. Aktueller Impfstatus, knapp 60% haben wir. Über 80 brauchen wir für die Herdenimmunität. Was ist denn jetzt ein schlauer Weg, um Menschen zum Impfen zu bringen? Locken, bisschen Druck, Belohnung?
Vor allen Dingen überall an die Orte gehen, wo Menschen sind und vor allen Dingen die Menschen, die noch nicht so viel geimpft worden sind. Also was wir brauchen, sind mobile Impfteams, die in Stadtteile reingehen, die in Gemeinschaftsunterkünften ebenso sind wie in Gemeinschaftszentren, Stadtteilzentren und eben bei Jugendlichen vor Ort, wo die ihre Aufenthaltsorte haben. Das heißt, vor Ort ganz, ganz mobil zu sein und dafür müssen Bund und Länder die Finanzierung weiter aufrechterhalten.
Jugendliche sagen Sie jetzt, aber inzwischen geht es ja auch schon um Kinder. Ab 12 ist ja jetzt auch die Empfehlung zum Impfen und da gibt es die Idee zu sagen, gleich im Klassenraum, natürlich nur, wenn die Eltern einverstanden sind. Ist das eine gute Idee, sozusagen Klassensatzimpfungen anzubieten?
Das hat es früher ja in der ehemaligen DDR schon mal gegeben, mit Blick auf, wie erreichen wir viele, auch in manchen westdeutschen Bundesländern.
Ich glaube auch, ich habe das auch gehabt.
Genau, in manchen westdeutschen Bundesländern auch. Aber wir wissen ja auch aus der Zeit, dass natürlich die Frage von Aufklärung total wichtig ist, weil wir das jetzt lange Zeit nicht mehr gehabt haben und auch die Einbeziehung der Eltern an der Stelle.
Weil okay, natürlich aber Unterschied, davon gehen wir jetzt mal aus. Sind
ja,
Sie dafür?
Weil es einen Unterschied gibt zwischen 12-Jährigen, 15-Jährigen und 17-Jährigen. Klar. Da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Deswegen ist für mich nicht pauschal zu sagen, wir gehen jetzt alle in alle Schulklassen rein. Aber an den Schulen diese Impfangebote zu machen, auch deutlich zu machen, ihr könnt eure Eltern mitbringen, weil vielleicht noch nicht alle Eltern geimpft sind. Das halte ich für richtig, an die Schulen zu gehen. Aber mit starker Rücksprache der Eltern, gerade für diejenigen, die eher 12, 13, 14 sind und nicht 17, 18 und selber entscheiden können.
Jetzt ist es ja so, jeder hätte Zugang zu einer Impfung. Einige haben das getan und da fragen sich schon Leute auch, wie viel Solidarität kann da noch eingefordert werden? Also wie lange soll ich da noch mitmachen müssen? Wie lange muss ich noch mit, was weiß ich, Maske einkaufen und so weiter?
Mit Blick auf die Maske und angesichts der derzeitigen Situation gibt es nach wie vor Orte, wo das absolut richtig ist, dass auch Masken getragen werden. Aber natürlich gilt die Freiheitsrechte, die sind ja in unserer Verfassung garantiert. Und in der Situation, wo man sagt, wir müssen alles tun, um uns gemeinsam zu schützen, war es möglich und absolut richtig zu sagen, es gibt auch für alle entsprechende Einschränkungen. Aber jetzt, wo wir einen anderen Weg haben, weil viele, viele Menschen geimpft werden können, halte ich es für richtig, dass diejenigen, die geimpft sind oder genesen sind, was gleichgestellt ist, dann auch mehr Dinge tun können, als diejenigen sagen, das ist ihr freies Recht zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, aber das heißt dann nicht automatisch, dass diese Entscheidung, die ja massive Auswirkungen auf meine Mitmenschen hat, Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder gerade auch Kinder und Jugendlichen, man dann automatisch damit rechnen kann, dass alle anderen dafür, auf Deutsch gesagt, bezahlen müssen.
Also so wie manche Fußballvereine oder auch die Füchse, die Handballfüchse in Berlin das machen, dass die sagen, es gilt nur noch 2G, also nur noch Genesene und Geimpfte kommen bei uns rein zu den Spielen, getestet nicht mehr. Das finden sie eine gute Idee. Also außer bei denen, die es nicht medizinisch nicht dürfen.
Genau, man muss natürlich schauen, die es medizinisch nicht dürfen. Man muss immer auf die Kinder gucken, die nicht geimpft werden können. Da hatten wir auch schon ein paar absurde Debatten in den letzten anderthalb Jahren. Aber das bedeutet für mich, dass die Entscheidung, die nicht auf Solidarität basiert, wenn man sagt, ich lasse mich nicht impfen, dazu führen kann, dass man andere massiv gefährdet. Und ja, das heißt auch, dass es diejenigen, die sagen, ich habe mich impfen lassen oder ich bin genesen, dann auch entsprechend wieder an Orte wie Fußballstadien gehen können und andere eben nicht, die sich entschieden haben, sie wollen sich nicht impfen lassen. Dann müssen sie dafür auch sehen, dass sie da nicht ins Fußballstadion im Zweifel können.
Und ganz kurz noch, weil das aktuell gerade gekommen ist, die Regierung will wahrscheinlich die 50 Inzidenz aus Ihren Verordnungen rausstreichen, mehr auf Krankenhausbelegungen, Betten achten. Finden Sie es eine gute Idee?
Ich finde auch hier richtig, wenn sich die Situation verändert hat, dass es nicht nur mehr um die Inzidenzwerte geht, sondern auch um die Frage, wenn sich Menschen infizieren, was hat das eigentlich für Konsequenzen, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus müssen, dass man die Belegung auch gerade von Intensivbetten entsprechend mit berücksichtigt. Aber was ebenso wichtig ist, dass wir nicht den Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wir schlittern in Situationen rein und dann können wir nur noch sagen, wir schließen einige Bereiche. Gerade mit Blick auf die Kinder und die Jugendlichen in den Schulen ist es nach wie vor so. Unter 12-Jährige brauchen den gemeinsamen Schutz der gesamten Gesellschaft.
Hm. Wo wir gerade bei den Kindern nochmal sind, ich wollte eigentlich noch eine Frage nachreichen, weil das passt auch da so ein bisschen dazu. Jetzt, weil Sie zum Beispiel vorhin ging es ja darum, 50 Milliarden Euros, so viel kostet das ja, wenn man die Wirtschaft umbaut, das habe ich aus Ihrem Wahlprogramm gelesen, also 6 Minuten habe ich von dem 10 Stunden Audio-Take geschafft. Ich weiß nicht, wer das sonst schaffen soll an dieser Stelle übrigens mal als Feedback. Ansonsten in jedem Fall das, dann Corona, dann die Überalterung der Gesellschaft. Ich frage mich ehrlich gesagt, für die Kids, die jetzt nachwachsen, die, wenn das alles nicht hinhaut, dann haben die nach der Corona-Kacke auch noch was anderes am Hacken. Und woher wissen Sie, dass das alles funktioniert und das nicht, das ist ja voll das Risiko? Und warum, wie gehen Sie mit der Verantwortung um? Also Sie können ja nicht wissen, dass das funktioniert alles, was Sie sich so planen. Jetzt vorhin beim Umbau der Wirtschaft und jetzt eben noch mit dieser Kohle, die auch noch da ist.
Also mit Blick auf die Klimakrise, wobei wissen wir ja zum Glück sehr, sehr viel, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren das alles berechnet haben und wir genau wissen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen können. Mit anderen Dingen jetzt zum Beispiel zu investieren, das war ja Ihre Frage, in gute Kitas und Schulen, da weiß man schon, wenn man jetzt in Schulen endlich mal investiert, dass es nicht nur einen Internetanschluss gibt, sondern auch warm Wasser, dass das für die Kinder in Zukunft besser ist. Aber natürlich kann man nicht bei allen Technologien sofort wissen, das ist schon der Weisheit letzter Schluss. Das haben wir bei jeder technologischen Entwicklung.
Das Risiko ist doch immens, oder?
Naja, die Frage ist, was ist die Alternative? Und die Alternative, die haben wir jetzt erlebt, mit Blick auf 8 Jahre große Koalition, wo gesagt wurde, wir tun lieber mal gar nichts und hoffen, es geht schon alles an uns vorbei. Wir haben in Corona gesehen, was das für Kinder und Jugendliche bedeutet. Nach jeden Ferien hieß es, oh, das Nichtstun hat dazu geführt, dass wir immer noch keine Luftfilter haben. Dramatisch, wenn man nicht handelt. Wir sehen das mit Blick auf die Klimakrise, dass die Extremwetterereignisse immer heftiger werden. Und wir sehen das auch in Afghanistan. Das war genau die gleiche Haltung, zu sagen, okay, okay, wir warten lieber mal ab, wir schauen nicht so genau hin und wir erleben jetzt dramatische Bilder. Deswegen werbe ich da so für, dass wir den Mut haben, gemeinsam vorausschauend zu investieren, uns großen Herausforderungen zu stellen, anstatt abzuwarten, und dann werden die Krisen immer heftiger werden.
Das war jetzt eine ganze Menge. Wir haben jetzt erstmal einen kleinen Atempause, einen kleinen Durchatmer verdient, Frau Baerbock. Und deswegen haben wir Lust auf was Nettes unter dieser Überschrift.
Bitte recht freundlich.
Wir fangen an mit Olaf Scholz, also jeweils drei Nettigkeiten zu einem ihrer Kontrahenten. Was würde Ihnen einfallen zu Olaf Scholz? Einfach was Nettes.
Mein Nachbar in Potsdam.
Das ist was Nettes.
Ihr Konkurrent in Potsdam im Wahlkreis.
Potsdam ist eine sehr schöne Stadt. Da ist es schön.
Was noch?
Da ist es schön, ruht komplett in sich.
Okay. Das Schöne bei dieser Kategorie ist übrigens, dass man einfach auf die Pausen, die sind
und
so quälend.
Ist so schön norddeutsch.
Norddeutsch. Armin Laschet ist überhaupt kein bisschen norddeutsch, aber was fällt Ihnen zu Laschet an drei Nettigkeiten ein?
Herzlich, ruht,
ruht ebenfalls in sich. Okay, was Neues.
Diese Rubrik ist ganz, jetzt schon großartig,
viel
die machen wir wieder.
Ja, wir wollten ja viel Ruhe haben.
Was war der Schluss, Entschuldigung?
Und? Viel mit Menschen im Gespräch.
Okay.
Okay, gut. So, zum Job der Kanzlerin gehört auch... Ja, zum Beispiel eine mitreißende Neujahrsansprache. Gleich wollen wir das schon mal gemeinsam üben. Ja?
Zu dieser Musik, oder?
Nein.
Ja, danach der Musik.
Danach, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Kampf ums Kanzleramt. Eine Stunde mit Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen. Und die geht schon fast bald wieder zu Ende.
Eine Kanzlerin muss für alle da sein. Auch für die, die sie vielleicht nicht gewählt haben. So, deshalb üben wir jetzt eine kleine Neujahrsansprache. Der Einstieg ist ja klar. Liebe MitbürgerInnen, und jetzt jeweils einen Satz bitte. Was sagen Sie denen, die sich nicht impfen lassen wollen?
Erstmal würde ich sagen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder und Jugendliche in unserem Land. Und dann ist ja ein halbes Jahr hin zu der Neujahrsansprache. Herzlichen Dank, dass sich so viele Millionen Menschen in den letzten Monaten geimpft haben lassen. Das bedeutet nämlich, dass wir jetzt gut ins neue Jahr starten können.
Ein Satz. Gut, war das einer?
So halb. Jetzt gucken wir mal, wie es bei der nächsten Frage ist. Was sagen Sie denen, die mit dem Kreuzfahrtschiff nach Venedig wollen?
Schönen Urlaub.
Was sagen Sie denen, die kein Tempolimit wollen auf deutschen Autobahnen?
Das Tempolimit wird zum 01.01.2022 kommen.
Und was sagen Sie denen, die ihr Klimaschutzpaket viel zu lasch finden?
Das ist das Klimaschutz-Sofortprogramm, was wir jetzt vorgelegt haben für die ersten 100 Tage. Und wir werden das jährlich anpassen, damit wir endlich auf den 1,5-Grad-Pfad kommen werden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2022. Ist das Ende dieser Ansprache und das wünschen wir Ihnen auch, glaube ich, an dieser Stelle. Ich glaube, wir sind langsam am Rande unserer Zeit.
Aber gerne, apropos Zeit, würde ich noch wissen von Ihnen, was ist Zeitverschwendung für Sie?
Wenn man nachher immer sagt, hätten wir es mal gemacht, weil man nicht den Mut hatte, wirklich Dinge anzupacken und sie besser zu machen.
Wen wählt Angela Merkel? Bei dieser Bundestagswahl?
Ich würde sagen, auch für Sie gilt das Wahlgeheimnis. Es sei denn, Sie verrät es uns nachher.
Na, mich wäre auch gegangen als Antwort. Nur so.
Genau. Ja.
Wollen wir noch eine?
Eine haben wir noch.
Eine haben wir noch. So, Angela Merkel ist bekannt für einen sehr trockenen Humor, wie man sagt. Gerade wenn die Kameras aus sind, worüber lachen Sie?
Über die schlechten Witze.
Welche zum Beispiel?
Die eigenen Dinge, die man verstolpert hat.
Dankeschön, sagen wir. Annalena Baerbock, eine Stunde live mit der Kanzlerkandidatin der Grünen und gemeinsam in 10 Radios der ARD, Bayern 3, HR3, MDR Jump. Wollen Sie weitermachen? NDR 2?
NDR 2, Antenne Brandenburg hatten wir schon. WDR 2 hatten wir auch schon. Radio Bremen, MDR Jump.
RBB 888, SWR 1 und SWR 3.
Gut, dass ich keine Radiomoderatorin bin. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja,
war eine tolle Sendung.
Und übermorgen am Mittwoch, da ist Olaf Scholz hier bei uns, wieder live, 18 bis 19 Uhr. Und am Donnerstag dann Armin Laschet. Und ab sofort oder ab bald, ab zeitnah, ist die ganze Sendung hier auch nachzuhören in der ARD Audiothek.
Sie haben noch einen Song mitgebracht, Frau Baerbock, der ist Ihnen wichtig. Ketka, warum der? Sommer 89?
Sommer 89, weil er so deutlich macht, dass wir immer wieder Momente in unserem Land hatten, wo man sich bewusst entscheiden konnte, wir machen es besser, Menschen für Freiheit gekämpft haben, Menschen für andere Menschen da waren. Und es macht für mich so deutlich, Zukunft passiert nicht einfach, wir haben es in der Hand. Und darum geht es auch bei dieser Bundestagswahl. Und dazu lade ich alle herzlich ein, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Sagt Annalena Baerbock. Wir sagen Tschüssi, mein Name ist Konstantin Zöller.
Und ich bin Angela Ulrich.
Tschüss, schönen Abend noch.